Hallo und willkommen bei Halb 10 FM. Ein neuer Podcast für eine neue Politik. Und diese Woche geht es um die Linke. Ja, und um ihren Co-Vorsitzenden Katja Kipping. Und Ines war vor 10 Tagen, das haben wir alles ein bisschen vorproduziert, bei Katja im Bundestag und hat ein Interview mit ihr geführt. Nur, da ist was dazwischen gekommen. Und zwar, Katja hat ein Interview geführt mit Die Zeit, kam am Mittwoch raus. Hinter den Bezahlschränke kann man aber auch beim Spiegel Online so relativ gut nachlesen, was da alles los war. Und ich muss gestehen, da gibt es so diese Art von politischen Journalismus, das fast wie Hofberichterstattung vorkommt. Ne? Wer ist gerade drin, wer ist gerade draus, wer kriegt welches Pöstchen. Das erinnert mich an die Schulzeit in Großbritannien, als es gab so manche andere Geschichtslehrer, die dachten, Geschichte ist im Grunde die Namen der Königin in der richtigen Reihenfolge auswendig zu lernen. Das ist nicht Geschichte. Geschichte ist Gesellschaft, sozialen Kräften, die Wirtschaft, Kultur, Technologie, wie wir alle, was sich alles ergibt aus unserer Gesamtheit und nicht nur, wer gerade ein Spitzenamt bekleidet. Aber naja, so ist es. Und in diesem Interview bei der Zeit, da sagt Katja Kipping, ja, die will vielleicht nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren. Die schließt weiterhin aus, dass sie für den Fraktionsvorsitz kandidiert. Aber diesmal sagt sie ja, also nicht diesen Sommer. Und Spiegel sagt, ja, kann dann heißen, dass sie später für den Fraktionsvorsitz dann kandidiert. Puh, ja, man kann da reinlesen, was man will. Ich bin nicht bei der Linken. Ich weiß nicht, inwiefern das wichtig ist. Die Frage, die jetzt sehr dringend ist, ist, wie kommen alle linke Kräfte zurück zu ihrer Kraft? Weil das war für die Linke ein historisch schlechtes Ergebnis bei der Europawahl, aber auch für die SPD. Es ist nicht so, dass wenn die SPD Stimmen verliert, dass die zur Linke geht. Oder auch umgekehrt. Beide Parteien sind massiv geschwächt. Die Linke vielleicht leidet unter dem Problem, was wir bei Labour nicht haben, dass sie nicht den Anspruch heben kann, den nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin zu stellen. Ja, wir waren alle in die Labour-Party gegangen in der Hoffnung, ja, Jeremy Corbyn, der soll unser nächster Premierminister sein. Und meine Güte, was können wir machen, wenn wir die Regierungsmacht in unseren Händen haben? Und diese Hoffnung hat man nicht. Die SPD hebt den Anspruch, den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen, immer noch. Mittlerweile vielleicht etwas illusorisch, aber nur inhaltlich steht sehr, sehr schwach da. Da ist die Verbindung zur Bewegung oder so von unten viel, viel, viel Schwäche da. Da braucht man vielleicht ein bisschen von beiden, aber eine Fusion à la Oscar Lafontaine scheint auch nicht gerade praktisch. Wir werden sicherlich in kommenden Folgen darüber sprechen. Erstmal aber, hier kommt unser Interview zwischen Ines und Katja Kipping. Wir müssen uns aber zuerst mal entschuldigen. Es tut uns wirklich leid. Der Ton ist nicht so ganz so gut, wie wir das eigentlich gerne gehabt hätten. Sorry. Also man kann alles hören, aber das klingt ein bisschen komisch. Wir lernen dazu. Wir kaufen ständig neues Equipment und so, damit es besser wird. Wir werden demnächst auch um ein paar Spenden vielleicht bitten, nur wenn du in der Lage bist, aber wenn du vielleicht ein paar Euro übrig hättest, dann würden wir uns sehr freuen. Wir haben das bisher alles unentgeltlich gemacht, aber da gibt es natürlich Kosten bei für alle diese Dinge. Erstmal aber, hier ist Katja Kipping mit Ines Schwertner bei Halb 10 FM. Und wenn es euch gefällt, sag's weiter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halb 10. Ich bin heute im Bundestagsbüro der Co-Vorsitzenden der Partei Die Linke, Katja Kipping. Hallo Katja.
Hallo Ines.
Ja, schön, dass wir bei dir zu Besuch sein dürfen, denn es gibt ja einiges zu besprechen. Das Positiven wie im Negativen. Und fangen wir vielleicht erstmal mit dem etwas Ernüchternden an. Also du hast zuletzt in einem Tagesspiegel-Interview geschrieben oder gesagt, dass die Lage sehr, sehr ernst ist für Die Linke, weil die Ergebnisse bei der EU-Wahl nicht so begeisternd waren. Und weil ja auch die Ergebnisse der SPD sehr schlecht waren. Das heißt, wie erklärst du dir das erstmal?
Also wir hatten als Linke bei den Europawahlen in Deutschland nur eine 5 vorm Komma stehen. Und das ist immer die Gefahr eines Kipppunkts, weil es ja auch in Deutschland die 5%-Hürde gibt. Zumal es wirklich eines der schlechtesten Europawahlergebnisse ist, die wir hier eingefahren haben. Und da kann ich jetzt zwar Haufen Gründe dafür nennen. Also zum einen wissen wir haben bei den Europawahlen an die Kleinstparteien verloren. Also so wie Spaßparteien, wie die Partei. Als ich den Clip dieser Partei gesehen habe, wo es ganz klar um die Seenotrettung ging, wusste ich, dass wir an die verlieren werden, weil die das von einer Art und Weise zugespitzt haben, wie wir es nicht konnten. Ein zweiter Grund ist ganz klar, das dominante Thema bei dieser Wahl war die Klimafrage. Und jetzt sind wir zwar auch nach einer Übersicht von der BUND-Jugend bei den klimapolitischen Forderungen noch besser als die Grünen, was man gar nicht denkt, aber trotzdem ist so in der Breite eher verankert, es geht um Klima, ach ja, da geht es um die Grünen. So, und das hat bei uns beides reingeschlagen. Und deswegen habe ich gesagt, die Situation ist so ernst, dass wir miteinander reden müssen und dass wir alle aus unseren Routinen und Reflexen raus müssen. Weil noch was weiteres ist deutlich geworden an diesem Wahltag, dem 26. Mai, dass wir bei den, dort wo Kommunalwahlen waren, bei den Kommunalwahlen deutlich besser abgeschnitten haben. Und dass in Bremen, wo an dem Tag Bürgerschaftswahlen waren, deutlich mehr Menschen uns in die Bürgerschaft gewählt haben und deutlich weniger zu den Europawahlen. Das heißt, Menschen, die einmal ein Kreuz bei uns machen, wenige Sekunden später auf einem anderen Wahlzettel haben sie ihr Kreuz bei einer anderen Partei gemacht. Mhm. Und ich glaube, das wirft eine Frage auf, nämlich welche Funktion hat die Linke für diese Menschen?
Mhm. Und welche, also war dann die Position zur EU nicht klar genug? Oder?
Ich finde ja, dass wir eine wirklich gute Argumentationslinie hatten, die heißt, wir wollen die EU grundlegend verändern und das ist auch das, was man machen muss, um die EU und um Europa zu retten. Das Problem war aber, dass die gesellschaftliche Fragestellung nicht war, was willst du wie verändern und was muss man tun, um EU-weit mit Maßnahmen gegen prekäre Arbeit vorzugehen, sondern die dominante Polarisierungsfrage war, bist du für oder gegen die EU? Und in dieser Situation kam unser Europa nur solidarisch, Europa sozial eher an als ein Ja-Aber. Mhm. Und wir wissen ja spätestens seit Game of Thrones, alles, was man vorm Aber sagt, gilt nicht und wird immer so als abmildernd angesehen. Und deswegen sind wir in eine ganz blöde Position gekommen, nämlich wir galten so als unsichere Kantonisten. Mhm. Jetzt an diese Wahlen, also wenn man sich so die Wahlauswertung macht, gibt es auch ein paar auf den ersten Moment widersprüchliche Sachen. Zum Beispiel hat unsere Zuschreibung und Kompetenzwerten bei sozialer Gerechtigkeit zugenommen. Also die Leute sagen, ja, die kümmern sich um soziale Gerechtigkeit. Unsere Sympathiewerte haben zugenommen, aber unsere Wahlergebnisse sind nach unten gegangen. Mhm. Und am Ende ist es halt so, bei Wahlen gibt es eine Währung, die zählt und das ist Prozente und oder eben auch die Erringung von Amtsmacht. Und deswegen glaube ich, viele Leute fanden uns zwar nett, aber wir waren bei ihnen eher so auf Platz 2 oder 3. Mhm.
Und ist es dann nicht, also es klingt jetzt ja auch ein bisschen absurd, wenn man eben gleichzeitig eigentlich verliert bei gerade zurückliegenden Wahlen, zumindest auf Europaebene, und dann aber jetzt von neuen linken Mehrheiten spricht, also sagt so, wir können jetzt auf wir peilen jetzt eine Bundesregierung an, ist das irgendwie
ja, bei neuen Linken? Das ist natürlich erstmal gegen kontraintuitiv, das ist mir schon klar, aber dahinter steht eine Analyse von mir. Ich habe das kurz angedeutet, dass in Bremen uns deutlich mehr zu den Landtagswahlen gewählt haben als zu den Europawahlen in derselben Stadt. Und ich denke, das liegt auch daran, dass die Linke in Bremen es geschafft hat, zwei Dinge zusammenzubringen. Wir kümmern uns um die Alltagssorgen der Menschen, wir sind auch in den armen Stadtteilen immer präsent gewesen. Und wir verbinden das mit einer Veränderungsperspektive. Die Linke in Bremen hat immer deutlich gemacht, sie ist bereit, ihr gutes Programm auch in der Landesregierung umzusetzen, wenn sie wirklich was verändern kann. Und deswegen standen wir dort für Veränderung und für Verbesserung. Und das hat uns attraktiver gemacht. Wenn es bei den Europawahlen für viele unklar war, was ist unsere Funktion, was ist unsere Aufgabe. Und ich habe außerdem in den letzten Jahren immer wieder eine Beobachtung gemacht. Wenn ich früh morgens vom Jobcenter stehe oder wenn ich in Plattenbaugebieten gehe und mit Menschen das Gespräch suche, dass ich oft so eine Rückmeldung bekomme, oh, ist alles richtig, was Sie fordern, Frau Kipping, so schön, was Sie da so sagen im Bundestag, aber ihr könnt doch auch nichts machen. So. Oder ihr habt doch auch nichts zu melden. Oder Sprüche wie, ich habe euch jetzt 3-mal gewählt und Hartz IV gibt es immer noch, jetzt probier es mal mit den ganz Rechten. Und aus diesem, ihr könnt ja auch nichts machen, das ist so, die glauben uns schon und auch mir persönlich, dass ich wirklich Hartz IV weghaben will und was verändern will, aber sie bezweifeln, dass wir es können. Hm. Jetzt könnte ich mich hinstellen und sagen, ach, das ist aber schön, dass man geglaubt, ehrenwert, ja. Aber das Problem ist, dass unseres, weil sie oft genug erlebt haben, dass es im Bundestag eine Mehrheit gibt, die gegen unsere Anträge stimmt. Hm. Und das führt bei den Entrechteten zu einem Ohnmachtsgefühl. Und das Blöde ist, dass dieses Ohnmachtsgefühl eben nicht dazu führt, dass alle anfangen, Karl Marx zu lesen oder Gramsci und dann sozusagen Klassenkampf in Angriff nehmen, sondern es führt offensichtlich eher, dieses Ohnmachtsgefühl schafft eine Basis, die in Passivierung geht oder die die Rechten nutzen, um halt Sündenbockpolitik zu machen und so ein Treten nach unten einzutreten.
Und wenn es so ein Bündnis gäbe, also gehen wir jetzt mal davon aus, in welchem Zeitrahmen auch immer, wenn es das gäbe, welche Funktion hätte dann die Linke eben genau in so einem Bündnis? Also der Tom Strohschneider hat, das können wir dann auch nochmal verlinken, im Freitag da genau schon mal nüchtern aufgeschrieben, was würden denn die Grünen machen, weil das Klimathema, wahrscheinlich wird die Linke das jetzt nicht sofort besetzen. Also was wäre dann die spezifische, was die Linke da tun würde, auch als kleinster Partner ja voraussichtlich.
Darf ich noch einen Schritt zurückgehen, weil ich setze mich jetzt nicht mit einem Taschenrechner hin und sage, so und jetzt uns fehlen noch 3% und jetzt müssen wir zusammenkommen, sondern was es eigentlich braucht, ist überhaupt erstmal die glaubhafte Aussicht, dass ein grundlegender Kurswechsel möglich ist und sich für die Menschen, gerade für die Entrechteten, wirklich was verbessern kann. Und dann braucht es Druck in der Gesellschaft, es braucht andere Mehrheiten in der Gesellschaft. Und das muss am Ende, sozusagen, es könnte sich am Ende übersetzen in andere Regierungsmehrheiten. Und ich würde sagen, in so einer anderen Regierungsmehrheit hätte die Linke zum einen eine Funktion, nämlich wir sind der Garant für soziale Gerechtigkeit und wir sind diejenigen, die bereit sind, sich mit Konzernen anzulegen. Wenn du die Militarisierung der Welt stoppen willst, musst du dich mit Rüstungskonzernen anlegen. Ansonsten wird es nichts mit einer sichereren Welt. Wenn du Klimaschutz ernst meinst, darfst du nicht nur Plastikstrohhalm verbieten, was auch okay ist, aber da musst du zuallererst dran an die großen Konzerne, weil die größten, der größte CO2-Ausstoß und die größten Umweltsünden kommen natürlich von Konzernen. So, und wenn du ins Öffentliche investieren willst, musst du bereit sein, die großen Konzerne besser zu besteuern. Und das, würde ich sagen, wäre unsere originäre Funktion, die halt mit einem Druck aus der Gesellschaft und dann möglichen anderen Regierungsmehrheiten auch zu einer wirklichen Veränderung führen könnte.
Aber ist das wirklich möglich? Also wenn ich mir angucke, Annalena Baerbock ist beim Tag der Deutschen Industrie und versteht sich gut mit den Industriellen, mit dem BDI und geht da eher auf eine Art Kuschelkurs mit den Unternehmen und ihr sagt, wir machen aber klare Kante dagegen. Kann man dann zusammen regieren?
Also ich meine, wir können stundenlang, das würde jedes Podcast-Format sprechen, darüber reden, welche Fehler SPD und Grüne machen. Und als Sozialpolitikerin kann ich da 1000 Sachen aus meinem Alltag dazu bringen. Ich glaube nur, das Diskutieren, sind denn Grüne und SPD links genug, ist so ein bisschen metaphysisches Diskutieren, wie sie sind. Ich versuche die Dinger eher im Fluss zu sehen und zu schauen, was muss passieren, damit es eine Radikalisierung nach links gibt. Und jetzt gibt es 1000 Beispiele in der Praxis, wo das nicht gelungen ist. Aber es gibt auch etwas, was mir Mut macht. Das ist, wenn ich schaue, was in Berlin passiert. Und in Berlin gab es von Anfang an einen anderen Ansatz bei der Linken, der hieß Regieren in Bewegung. Also das läuft jetzt nicht immer alles super und reibungsfrei, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es gab von Anfang an den Ansatz, wir wollen einen engen Austausch mit Bewegung und wenn Kritik kommt oder Druck, immunisieren wir uns nicht dagegen und machen eine Mauer, um uns abzuwehren, sondern wir greifen das auf, diese Dynamik, und versuchen dort in der Regierungspolitik was zu machen. Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, in Berlin waren es ja gerade Regierungsskeptiker auch und betroffene Mieterinnen und Mieter, die die Initiative Deutsche Wohnen, Co. enteignen gestartet haben und damit ein Problem angesprochen haben, was in der Gesellschaft auf breiten Boden gestoßen ist. Und jetzt auf einmal gibt es durch diese Androhung Mehrheiten für ein wirkliches Einfrieren der Mieten. So, also da passiert was. Ich glaube, dass SPD und Grüne vor ein paar Jahren noch gar nicht gewusst haben, dass sie bereit sind, so weit zu gehen, aber da ist eine Radikalisierung nach links gelungen. Und die Frage ist immer, die wir uns stellen müssen, wie kann sowas gelingen?
Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Wahlen, die uns eher besorgen, oder mich zumindest. Und wir beide kommen aus Sachsen, du aus Dresden, ich bin in der Nähe von Zwickau geboren. Und das heißt, du kennst wahrscheinlich auch genug Menschen, die da zum Beispiel die AfD wählen. Und es besteht ja tatsächlich die Gefahr, dass die AfD der stärkste Kraft wird. Ne? Und was kann man dagegen jetzt machen? Also ich meine, das ist die Frage hörst du jetzt wahrscheinlich öfter, aber das ist ja wirklich was eben auch wieder diese absurde Situation spiegelt. Man spricht über linke Mehrheiten und gleichzeitig hat man Angst vor einer Faschisierung im Osten. Das ist ja auch total schwer auszuhalten.
Ich glaube auch, weil die Gefahr von rechts so groß und so realistisch ist, habe ich das mit den neuen linken Mehrheiten ins Gespräch gemacht. Es ist jetzt ja nicht so, dass die Lebensqualität einer Parteivorsitzenden steigt, wenn man über eine mögliche Linksregierung redet, weil das ist mit Zumutungen und so weiter in alle Richtungen verbunden und mit viel, viel auch Widerspruch und Diskussionsbedarf in der eigenen Partei verbunden. Aber ich denke, ich habe in den letzten Jahren, und das habe ich mir wirklich nicht im Studierzimmer ausgedacht, sondern halt so auf der hohen See des Alltagsgespräches mit Menschen im Osten und auch viel in Dresden, aber auch im ländlichen Raum auf Marktplätzen, was die Leute umtreibt. Und es gibt welche, es gibt AfD-Wähler, die sind ganz bewusst, haben die sich für den rassistischen, völkischen Kurs entschieden. Und die wirst du mit keinerlei Rechtsblinken mehr einholen. So, die sind so überzeugt, so rassistisch kann man gar nicht sprechen. Und dann gibt es die anderen, ich habe die vorhin so ein bisschen zitiert, die halt den Rassismus der AfD in Kauf nehmen, aber denen es eigentlich darum geht, so zu provozieren oder jetzt mal, ich will, dass jetzt sich was ändert, das Hartz IV muss weg, ich will, dass hier ich mehr Internet habe, dass der Bus kommt und so weiter wieder in mein Dorf. Und da glauben sie halt, dass sie, wenn sie die AfD wählen, dass sie da eher irgendwie Aufmerksamkeit bekommen. Und das kriegen wir nur durchbrochen, indem man sagt, es gäbe jetzt die Möglichkeit, Mehrheiten, eine machtvolle Antwort auf alles, was bisher schiefläuft. Und das muss am Ende auch eine machtvolle Regierungsmehrheit sein. Das ist, insofern ist das schon auch eine Antwort darauf. Jetzt zur Situation in Sachsen. Also ich will es nochmal zuspitzen, das Problem. Es kann passieren, dass wir in Sachsen eine schwarz-blaue Regierung haben, also Union und AfD. Wenn die Union schlecht abschneidet, aber kurz vor der AfD liegt, könnte es passieren, dass die Union ihren jetzigen Ministerpräsidenten abschießt. Der hat es ja wirklich kategorisch ausgeschlossen. Ihm persönlich glaube ich das auch, dass er das wirklich nicht will. Aber ich weiß auch, dass es in der CDU in Sachsen echt Kräfte gibt, die mit den AfD-Typen so fraternisieren.
Auch auf Bundesebene?
Ja, auf Bundesebene auch, aber im Landtag in Sachsen ist das ganz stark zu sehen. So, die sind total kumpelhaft im Umgang miteinander, klatschen an den gleichen Stellen und so weiter. Und dann könnte es dort wirklich in der Tat österreichische Verhältnisse geben. Und eins kann man in Österreich, glaube ich, gut beobachten, wenn die Rechten, die Faschisten, an die Macht kommen, die nutzen das für Korruption, die nutzen das, um den Einfluss von Burschenschaften oder Kameradschaften in den Staatsbehörden, bei der Polizei und Sicherheitsdiensten auszubauen. Also das wird echt gefährlich werden. Mhm. Und was können wir jetzt als Linke machen? Das eine, glaube ich, was die CDU klar machen muss, ist, sie muss eine politische, eidesstaatliche Erklärung gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern abgeben, dass sie in keinem Fall und niemals die AfD in die Regierung lässt. Diese eindeutige Erklärung hat bisher die CDU nicht gegeben, immer nur so unverbindliche Absichtserklärungen. Was wir als Linke machen, ist zum einen, da gehe ich selber auch immer mit gutem Beispiel voran, zu sagen, wir müssen rein in die Plattenbaugebiete, dort präsent sein, uns allen Auseinandersetzungen stellen. Zum Zweiten müssen wir ganz klar im ländlichen Raum deutlich machen, dass wir um die Probleme wissen. Zum Beispiel hat jetzt die Linke Sachsen so ein Dorfladenprogramm, macht sich für ein Dorfladenprogramm stark. Also zu sagen, wir brauchen an den Orten immer noch einen Laden, wo verkauft wird, was aber auch ein Begegnungs- und ein Zentrum ist zum Treffen, zum Austausch. So. Und das Dritte ist schon, glaube ich, die Aussicht, dass sich für die Menschen wirklich was verbessern kann. Und wir brauchen andere Kämpfe, die die Menschen umtreiben. Also sei es jetzt in Berlin der Kampf für bezahlbares Wohnen, sei es irgendwelche, also auch der Kampf für den Erhalt von Kleingärten und so weiter, dass die Menschen dort Gemeinsamkeit erleben oder Solidarität im Kampf. Man merkt, Mensch, ich muss ja gar nicht nach unten treten und mich gegen Migranten wenden, um ein Gefühl von Gemeinschaft zu erleben.
Also das eine sind so die konkreten Sachen vor Ort und Mieten, ne? Das, was alle beschäftigt. Und dann ist zumindest auch immer mein Eindruck, dass man der Linken nicht so richtig zutraut, dass sie halt die Zukunft gestaltet. Ne? Also dass man sagt so, ihr seid diejenigen, die sagt, hey, die Zukunft gehört uns, sie gehört den Menschen. Wir haben jetzt ein Reformprojekt, ein Staatsprojekt, was so eine Transformation für alle bietet. Ne? Das sind jetzt so große Worte nebeneinander, aber das ist ja das, was man irgendwie auch glauben muss und irgendwie fühlen muss, sozusagen. Ne? Also was wäre so eine Utopie, die irgendwie dahin weist, dass man sagen kann, hey, wir haben eine Idee, wie wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren leben wollen.
Also, dann können wir gleich über den demokratischen Sozialismus reden.
Gibt ja das
ja quasi, ne? Das ist ja, da wird ja immer so bestenfalls als Vision beschrieben. Ich würde ja sagen, naja, also wenn wir sehen, welche Vernichtung, welche Probleme die jetzige Wirtschaftsweise über die Welt bringt, ist der demokratische Sozialismus eigentlich die einzige rationelle Art, unsere Wirtschaft und unser Zusammenleben zu organisieren. Also es ist nicht nur eine Vision, zu der man so betet wie in der Kirche, sondern das ist schon ein Ziel. Was wären mögliche Schritte dahin? Also natürlich brauchen wir erstmal eine Gesellschaft, wo es soziale Garantien für alle gibt. Also wo alle garantiert vor Armut geschützt sind. Das funktioniert jetzt nicht so einfach. Alle sind vor Armut geschützt und niemand ist mehr Rassist. Aber es verändert ein gesellschaftliches Klima, wenn ich weiß, egal was passiert, es gibt einen sicheren Boden, auf dem ich stehe. Man muss nämlich weniger in Ellenbogen einsetzen. Man muss nicht mehr so aggressiv im Hamsterlaufrad rennen. Zum Zweiten braucht es eine Stärkung des Öffentlichen. Man kann es auch, ich habe das mal im Prager Frühling vor vielen Jahren Online-Magazin, als Infrastruktursozialismus haben wir das mal bezeichnet. Also zu sagen, dass es Bus und Bahn für alle Gebühren und barrierefrei gibt, dass es sozusagen das WLAN für alle gibt, überall Zentren, wo sich Menschen treffen können. So, dass Museen zumindest also erstmal für Kinder angefangen frei zur Verfügung stehen. Und dann müssen wir natürlich auch sagen, wir wollen die Demokratie vervollkommnen. Und das heißt, das kann nicht an den Bürotüren und an den Werkstoren Schluss sein mit Demokratie, so nach dem Motto, ja, bis hierhin gab es Demokratie, aber jetzt betreten Sie den demokratiefreien Sektor der
Wirtschaft. Wenn überhaupt da, ne?
Ja, genau. Oder so, ja. Auf jeden Fall darf halt die Arbeitswelt kein demokratiefreier Sektor sein. Und deswegen stellt sich die Frage nach Wirtschaftsdemokratie. Und ich bin bei einer Entwicklung wirklich froh, und die ist ein bisschen gegenläufig zu den schlechten Wahlergebnissen, aber das ist eine interessante Entwicklung, da kann was Neues aus der Gesellschaft entstehen. Und zwar, nachdem jetzt jahrelang der rechte Tabubruch die Debatte dominiert hat, sind jetzt auf einmal linke Themen im Mittelpunkt, wie die Eigentumsfrage. Und ich finde, die Eigentumsfrage müssen wir in allen Bereichen ganz konkret stellen. Die stellt sich beim Bereich Wohnen. Die stellt sich übrigens auch im ländlichen Raum, weil immer wieder auch Landraub, wo Agrarkonzerne Land aufkaufen, gibt es. Muss er nein, wir wollen das Land in das Land entweder in der Hand von Genossenschaften bleibt oder in der öffentlichen Hand bleibt. Die stellt sich aber auch bei so Zukunftsthemen wie Digitalisierung. Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, wenn der Staat Geld in die Hand nimmt, um Forschung mit künstlicher Intelligenz zu fördern, sollten danach die Erkenntnisse nicht irgendeinem Konzern oder einem Labor gehören, die damit was sonst was machen, sondern es sollte an eine Bedingung geknüpft sein, dass alle Erkenntnisse danach mit Free Access für alle zugänglich sind. Das ist eine andere Form der Verfügungsgewalt. Ja. Und deswegen müssen wir die Eigentumsfrage in aller Entschiedenheit stellen.
Und jetzt gab es gerade eine Studie, die gezeigt hat in den USA, nicht für hier, aber trotzdem, ich könnte mir vorstellen, dass es so ähnliche Ergebnisse vielleicht auch geben könnte, dass mehr junge Menschen eher dem Sozialismus zugeneigt sind, was in den USA vielleicht was anderes bedeutet als hier, aber trotzdem linke Sozialdemokratie kann man es vielleicht nennen, als den Kapitalismus. Vor allem junge Frauen. Wie erklärst du dir das?
Also ich finde das eine großartige Entwicklung. Ich habe sofort dieses Magazin gekauft, ja, wo ich zum Beispiel so ein Economist, also eher so ein Wirtschaftspapier, was sozusagen dann helle Aufregung war. Das ist eine tolle Entwicklung. Ja, vielleicht spüren gerade junge Frauen die Auswirkungen von Neoliberalismus und der kapitalistischen Wirtschaftsweise im Besonderen. Weil es wird ja auch viel natürlich auf den Frauen ausgetragen. Auch auf den Körpern von Frauen, aber auch wenn halt der Care-Bereich, also der Bereich von Pflege, Gesundheit etc. durchkommerzialisiert wird, dann spüren das im Besonderen Frauen. Zum einen, weil sie dort überproportional viel arbeiten, aber sie spüren es eben auch, weil sie ja noch in den Familien traditionell dort mehr Verantwortung übernehmen. Und das wollen wir natürlich ändern. Insofern will ich, weil du vorhin nach Utopien gesagt hast, noch eine Sache auf jeden Fall ansprechen. Eine Idee, die mich seit langem umtreibt, ist die von Fricke Haug, die hier in einer Perspektive, die ja besagt, dass im Leben von Männern und Frauen gleichermaßen Zeit und Raum sein muss für vier gleichberechtigte Tätigkeitsbereiche. Erwerbsarbeit als ein, zweitens Reproduktionsarbeit, man kann auch Care-Arbeit sagen oder füreinander da sein. Drittens die politische Einmischung und viertens Zeit für sich selber, für Weiterentwicklung oder Muße. Wenn man das so vorträgt, dann sagen viele Menschen, das wäre ja toll. Zugleich, manche finden es auch als eine Zumutung, am Tag sich 4 Stunden politisch einzumischen. Keine Sorge, ja, niemand muss jetzt jeden Tag 4 Stunden demonstrieren. Aber es muss halt die Möglichkeit geben, dass, wenn man Lust hat, sich einzubringen, weil man eine Bürgerinitiative startet, weil die Mieter sich jetzt, das ist total interessant, ich habe mich mit Mieterinnen neulich unterhalten, die, weil ihre Wohnung, ihre Mieten so erhöht werden, dass sie faktisch ihnen allen droht, dass sie ihren Stadtteil verlassen müssen, die haben sich zusammengeschlossen. Und auf einmal ist es die zentrale Aufgabe im Leben. Und dafür brauchen sie Zeit und Raum, um sich zu wehren. Mhm.
Ja, und wahrscheinlich ist es genauso. Also ich meine, wenn ich auf den Spielplatz gehe und gucke, dann sehe ich eher immer noch unter der Woche 90% Frauen und am Wochenende vielleicht mal ein paar Männer. Mhm. Also ich merke im alltäglichen Leben, es müsste sich wirklich nochmal radikal ändern und wahrscheinlich wäre eine Arbeitszeitverkürzung wichtig. Ne? Wir haben ja jetzt auch mittlerweile gibt es Studien, dass auch 4 Tage die Woche nicht nur besser für die Menschen werden, sondern auch für die Umwelt. Also
genau, das könnte man das ja auch. Also bei den Geschlechtern, genau, die Arbeitszeitverkürzung geht natürlich auch einher damit, dass die Arbeit, die Tätigkeiten gerechter verteilt werden. Und ich habe seit längerem dann versucht, dass ich selbst im tiefsten Bayern, im schwarzen Bayern, also Bayern ist ja ein eher konservatives, gilt als eher konservativ in Deutschland, auf Marktplätzen dann darüber rede, über Arbeitszeitverkürzung und dass man die Tätigkeiten gerechter verteilen muss. Und sagt dann so, dass ich als Mutter halt die Erfahrung gemacht habe, dass die Arbeit mit Kindern, Familienarbeit so schön ist, so sinnstiftend ist, dass man die den Männern nicht weiter vorenthalten darf und dass die Männer das Recht haben, jeden zweiten Elternabend wahrzunehmen, jede zweite Windel zu wechseln. Und es ist total interessant, wenn man darüber redet, dass das ja auch für die Männer ein Gewinn wäre, dann klatschen die auch.
Ja? Wenn man so umdreht von
denen. Genau. So, also nicht nur ihr müsst jetzt, sondern das ist auch etwas, wo ihr Freiräume braucht und deswegen müssen Tätigkeiten anders verteilt werden. Und da würde ich sagen, manchmal sind die Herzenswünsche der Menschen schon weiter, als unsere Realität ist in der Arbeitswelt, aber dann natürlich gibt es auch in Familien Routinen und so weiter. Da brauchst du schon auch eine Kulturrevolution. Aber ich würde sagen, als solch eine Kulturrevolution kann, glaube ich, an Wünschen anknüpfen, die tief in den Herzen der Menschen schon sitzen. Mhm.
Jetzt sind wir schon fast.
Ach so, und die 4-Tage-Woche, da muss ich mal sagen, das hat mich echt gefreut. Ich war ja in Liverpool, auch bei dem Momentumskongress, der ja um den Parteitag von Labour stattgefunden hat, wo Jeremy Corbyn und andere aufgetreten sind. Und dort ist so eine Initiative vorgestellt worden für die 4-Tage-Woche. Ich finde das eine großartige Idee, weil es macht deutlich, erstens ist es besser für die Gesundheit. Übrigens zahlt sich am Ende auch volkswirtschaftlich aus, es ist besser für die Umwelt und es ermöglicht halt, mehr Geschlechtergerechtigkeit. Und insofern, ob jetzt die Leute nur 4 Tage die Woche arbeiten oder sagen, nee, ich mache es jeden Tag, dafür aber jeden Tag ein bisschen weniger, das müssen sie am Ende selber entscheiden. Aber
also würdest du das im Arbeitsministerium durchsetzen?
Ja, das wird jetzt zum Beispiel mein Claim, wenn man sagt, ich will neue Lehrer, ich übernehme, das hat so einen komischen Beigeschmack, weil mir geht es darum, was zu verändern. Und ja, aber das wäre in der Tat Arbeitszeitverkürzung, da kann man auch von Regierungsseite viel machen, indem man ein Recht auf eine Auszeit einräumt und sagt, wir wollen eine Kultur, eine Gesellschaft, wo es ein Recht gibt, innezuhalten, auch um sich neu zu orientieren. Aber auch um rauszukommen aus dem Hamsterrad. Auch um darüber nachzudenken, was sich in dieser Gesellschaft verändern muss. Und es muss sich einiges verändern.
Ja, vor allem, weil ja vor allem mehr Leute eher von Burnout bedroht sind, als Zeit haben, sich darüber Gedanken zu machen, leider. Jetzt habe ich noch 2 Fragen von Zuschauern, bevor wir zum Ende kommen. 2 ganz witzige Fragen, aber ich bin gespannt, was du sagst. Und zwar gab es ja die Idee, dass SPD und Linke vielleicht wieder zusammenwachsen sollten nach 10 Jahren. Was hältst du davon?
Also wenn es um Fusion geht, bin ich eher ein Fan des Festivals Fusion, aber jenseits des Wortwitzes, wir sind ja nicht einfach als Linke eine sozialdemokratische Abspaltung, sondern wir sind eine linkssozialistische Partei, links der SPD. Und ich glaube, dass wenn wir als Parteien getrennt sind, aber im Zweifelsfall mal in einem Bündnis zusammenarbeiten oder in einer Regierung zusammen die Armut abschaffen, das kann ich mir vorstellen. Eine Parteienfusion, glaube ich, wird nicht der Tatsache gerecht, dass wir eine eigenständige demokratisch-sozialistische Partei sind.
Okay, relativ klare Antwort, würde ich sagen. Und bei der SPD, also ne, Andrea Nahles ist zurückgetreten und jetzt tun sich natürlich viele Personen auf. Wir wollen jetzt auch nicht über Personen sprechen, weil wir davon ausgehen, dass das nicht so viel ändern wird. Aber es gibt den Ruf nach einer Urwahl. Das wäre ja für die SPD tatsächlich fast schon revolutionär, eine Doppelspitze und eine Urwahl zu haben. Würde es das auch bei der Linken geben? Also ist das auch denkbar? Weil die Frage kam auf.
Also wir haben das in einem Landesverband haben wir das bereits gemacht, dass wir einen Spitzenkandidaten per Urwahl gewählt haben. Ich würde bei uns sagen, also ich habe eine Sache auch schon, kann ich ja hier verraten, im Parteivorstand auch schon gesagt, ich glaube, wir müssen die Art und Weise, wie wir zu Spitzenkandidaten kommen, auf jeden Fall in ein anderes Verfahren bringen. Ob das ein Parteitag ist oder eine Urwahl, das muss man da bin ich noch offen. Da gibt es auch, glaube ich, noch bei unserem Parteivorstand Diskussionsbedarf. Bei uns ist ja immer so ein bisschen, also die bisherigen Verfahren, das kann ich ja mal sagen, die musste ich immer machen als Vorsitzende, weil es immer Leute gab, die gesagt haben, ich will das nicht und ich mache das auf keinen Fall. Und dann musste man vermitteln und es war immer ein kompliziertes, verklemmtes Verfahren, was alle Seiten genervt hat. Damit muss definitiv Schluss sein. Da brauchen wir klare demokratische Wege. Wir müssen halt immer erstmal als Linke entscheiden, weil bei uns ist das ja nicht nur so, wir wählen einen Kanzlerkandidaten. Also keine Ahnung, vielleicht kommt doch mal die Zeit, wo wir mit dem Kanzlerkandidaten oder einer Kanzlerkandidatin ins Rennen gehen, aber das steht gerade nicht an. Deswegen müssten wir uns allererst entscheiden, sind es zwei Leute, ist es ein größeres Team und so weiter. Das heißt, du müsstest dann zwei Wellen per Urwahl machen. Mhm. Aber klar, dass wir da klarere demokratische Verfahren brauchen, steht an.
Ja, vielen Dank, Katja, für das Gespräch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei halbzehn.fm.